Guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Ich finde, es ist ein gutes Gefühl, willkommen zu sein. Und wenn dies Willkommen noch mit einer Einladung verbunden ist, die von Herzen kommt, ist es ein doppelt gutes Gefühl. Wenn sich jemand freut, dass wir da sind, fällt es uns leicht, anzukommen und vielleicht sogar auszuruhen. Bei Gott sind wir jederzeit willkommen. Er freut sich auf uns. Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns berichtet, dass Gott ganz bewusst einen Tag in der Woche eingerichtet hat, an dem er Ruhe für richtig und angebracht hält. Er möchte, dass wir uns in unserer so getriebenen und handlungsorientierten Welt innehalten und auftanken können. Auftanken für die vielfältigen persönlichen Herausforderungen der neuen Woche. Was ist das für ein Geschenk an uns? Und so verändert sich auch die Sichtweise auf einen Sonntag und einen Gottesdienst. Denn Gott dient in erster Weise uns und wir dienen ihm, indem wir uns auf ihn einlassen, uns ihm zuwenden und bereit sind, ihn in uns wirken zu lassen. Gott begegnen kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Wir können ihn als Vater erfahren, der wartend seine liebevollen Arme nach uns ausstreckt, in die wir uns bergen und flüchten können. Und als Sohn, der unsere Schuld und unser Versagen mit in den Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Sein Tod ist unser Leben. In der Feier des Abendmahls, das ein Element des heutigen Gottesdienstes sein wird, dürfen wir dies greifbar in Brot und Wein für uns persönlich in Anspruch nehmen. Gott begegnen kann ich aber auch im Heiligen Geist. Eine Dimension, die viele Menschen oft nicht so präsent haben, beziehungsweise die vielen von uns vielleicht ein wenig befremdlich ist. Heute ist Pfingsten, der Sonntag im Kirchenjahr, in dem der Heilige Geist besonders im Zentrum des Geschehens gerückt wird. Die Kraft und Veränderung, die durch den Heiligen Geist geschehen kann, wird im Neuen Testament eindrücklich geschildert. So wird aus einer kleinen Gruppe verängstigter Jünger eine mutige Glaubensbewegung, die vom Heiligen Geist befähigt wird, authentisch, den Menschen ihren Gaben entsprechend dienen zugewandt, die frohmachende Botschaft von der Gnade und Liebe Gottes verkündigt. Ohne dieses Pfingstereignis und die damit verbundenen Gaben des Heiligen Geistes gäbe und gibt es heute keine Gemeinde, keine Gemeinschaft der Gläubigen. In diesem Sinne, Gott lädt dich heute Morgen ganz persönlich ein, ihn zu entdecken und ihn zu erfahren. Was spricht gegen eine solche Begegnung? Aus meiner persönlichen Erfahrung nichts. Ich werde nur reicher und zwar um viele wertvolle Erfahrungen und Begegnungen im Umgang mit Menschen sowie mit mir selber. Wir wollen nun zu Beginn gemeinsam singen, ein alter Pfingstklassiker. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Die Melodie ist recht einfach und eingängig, so dass es sich leicht singen lässt. Wir singen die angezeigten Strophen.
Thank you.
Bevor wir gleich beten, möchte ich ein paar Verse aus der Apostelgeschichte lesen. Die Abschnitte, die das eben geschilderte Pfingstereignis in Jerusalem unter den ersten Jüngern beschreibt. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 5 und Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 in der Übersetzung der Studienbibel für jeden Tag neues Leben. Der Verfasser der Apostelgeschichte ist der Apostel Lukas und so schreibt er: Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibet hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf den Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wir singen noch einmal und sammeln bei dem Lied die Kollekte ein.
Thank you.
Pfingsten ist die Geburtsstunde der christlichen Gemeinschaft, der Gemeinde. Gemeinde verbindet trotz mancher Unterschiede, Andersartigkeiten und Vielfältigkeiten. Gemeinde gibt Gelegenheit, die eigenen Gaben und die Begabung anderer zu entdecken und zu nutzen, sich zu ergänzen, da, wo man vielleicht alleine nicht weiterkommt. Gemeinde verbindet aber auch in einem gemeinsamen Bekenntnis zu einem Herrn. Deshalb wollen wir jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Am dritten fliegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Liebe Gemeinde, den Predigttext zum Pfingstfest habe ich gewählt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Diesen Brief hat der Apostel Petrus geschrieben, zwei Briefe an die Gemeinde und die Christen. Und die Situation ist die, dass sie bedrängt werden, dass sich deutlich zeigt, dass sich Großteile der Bevölkerung von ihnen absetzen, weil sie Christen sind, weil sie also nicht mehr der jüdischen Religion angehören oder den anderen vertrauten Glaubensgemeinschaften. Und in dieser Situation schreibt der Apostel Petrus: Das Ende der Welt ist nah. Seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Zeiten. Amen. Gemeinde in einer bedrängten Situation und interessant, in dieser Situation wird der Gemeinde gesagt: Kümmert euch um euch selbst. Achtet auf das, was unter euch geschieht. Achtet darauf, wie es euch geht, wie ihr miteinander unterwegs seid. Denn die Liebe, das ist es, an der man euch erkennt. Das ist das Wesen, das ausweisende Kennzeichen christlicher Gemeinde. Lasst nicht nach in der Liebe zueinander. Das ist die Aufforderung, die der Paulus uns gibt und die uns Jesus gibt, auch zu diesem Pfingstfest. Ich habe mir überlegt, wo ist denn der Kernsatz, also das, worum sich dieser ganze Predigttext aufbaut. Und ich denke, es ist dieses Wort von der guten Verwaltung der vielfältigen Gnadengaben Gottes. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jeder mit der eigenen besonderen Gabe, dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Das ist also das Schlüsselelement, quasi die Narbe des Textes, vielfältige Gnade Gottes, deren gute Verwalter wir sein sollen. Nun, was ist Gnade Gottes? Mit der Gnade Gottes wird in der Bibel beschrieben, dass sich Gott uns in Liebe zuwendet und dass er daran keine Vorbedingungen knüpft. Das heißt, Jesus hat uns auf eine bestimmte Spur gesetzt und das ist die Spur der Liebe und das ist die Spur der Liebe, die keine Vorbedingungen stellt. Wenn wir darauf eingehen, erfahren wir die Wirkung des Heiligen Geistes in und an uns. Und das soll geschehen auf vielfältige Weise. Die Gnade Gottes ist also nicht eine Sache oder etwas Einzelnes Dastehendes, sondern es ist im Grunde eine Systemmenge vieler verschiedener Anteile. Und die Liebe zeigt sich ja auch immer vielfältig. Wir sollen also gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes sein. Ich habe das so formuliert, wir wollen das sein. Wir wollen gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes sein. Gute Verwalter, das sind keine Buchhalter. Buchhalter derart, die da die Eingaben berechnen und sammeln und notieren und daneben die Ausgaben stellen, den Bestand und den Fehllisten. Verwalter sind keine Buchhalter, sind keine, die Listen führen, sondern es sind Menschen, die gestalten. Die von Jesus gelegte Spur bedeutet für uns so etwas wie Sozialpflichtigkeit der Begabungen. Wir alle haben Gaben empfangen durch den Heiligen Geist und die rufen uns und stellen uns in eine soziale Pflicht, und zwar inmitten der Gemeinde Jesu. Dazu sind uns Charismen gegeben, Gnadengaben Gottes. Gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes haben die Zukunft und das Wohl anderer im Blick. Und zwar hier bei Petrus nach der Seite des innergemeindlichen Lebens hin. Für Buchhalter der Gnade schwingt aber immer die Furcht mit, dass nichts für sie übrig bleibt. Gute Verwalter bewahren und vermehren. Und wenn ihr jetzt gute Verwalter hört, dann denkt nicht an leitende Mitarbeiter einer Gemeinde, etwa an den Leitungskreis oder die beiden Pastoren, die ihr habt, oder an die Hauseltern und die Bürokraft, sondern gute Verwalter, das macht der Text ja sehr deutlich, sind wir alle, ein jeder für den anderen. Und die bewahren und die vermehren. Sie bewahren die Liebe und sie vermehren die Liebe. Gute Verwalter sagen nicht ständig den anderen, hör mal, das fehlt noch und das müsste noch getan werden und irgendwie sind wir keine so richtig akzeptable Gemeinde. Gute Verwalter machen Mut, wir machen einander Mut. Wir sind einander nicht die Buchhalter, die abhaken, was der Einzelne getan oder unterlassen hat. Gute Verwalter berücksichtigen aber auch den umgekehrten Grundsatz, dass zu viel Verantwortungsübernahme durch Einzelpersonen oder eine Gruppe Eigenverantwortlichkeit und damit Entwicklung behindert. Also einen Streit über gute Verwalterschaft, der wird uns ja seit Monaten vorgeführt in der Eurokrise und gerade noch einmal frisch belebt. Eine Idee und Forderung sind dabei ja die Eurobonds, also die Vergemeinschaftung der Schulden, die einzelne Länder machten. Dabei geht es letztlich um die Frage, wie setzt man die richtigen Anreize, die fordern, aber nicht überfordern. Denn fördern ohne zu fordern, das funktioniert nicht. Aber nur fordern ohne fördern klappt ebenfalls nicht. Und die Rede von den angeblich alternativlosen Lösungen, die hatten wir schon. Wir können also gespannt sein, wie das ausgeht. Aber es ist ja auch spannend zu sehen, dass genau dieser Konflikt in einer Gemeinde immer wieder aufbricht. Wie ist das denn mit denen, die viel haben und mit denen, die wenig haben? Und wer trägt für wen welche Verantwortung? Und wie soll das Ganze verteilt und geregelt werden? Petrus sagt, gute Verwalter mehren die Liebe der Zuwendung. Ein Beispiel zum Thema Zuwendung. Kinder brauchen sehr viel Zuwendung, vor allem Säuglinge, Kleinstkinder. Aber man hat festgestellt, dass nur Zuwendung, nur Versorgung nicht hilft, wenn dem nicht Herzensbindung folgt oder wenn nicht Herzensbindung damit verbunden ist. Also Zuwendung ohne Herzensbindung fördert Kinder, Kleinstkinder nicht ausreichend. Das ist ein Ergebnis der Bindungstheorie. Im Säuglings- und Kleinkindalter ist es wichtig, dass die Förderung von einem bestimmten Menschen ausgeht. Wird die engste Bezugsperson ständig ausgewechselt, also das Kind quasi ständig hin und her gereicht, dann bewirkt dieselbe Unterstützung, die gegeben wird, ganz Unterschiedliches. Wenn nämlich keine Herzensbeziehung, also keine Verlässlichkeit in der Beziehung da ist, wird das Kind in seiner eigenständigen Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit eben nicht gefördert. Es ist dann zwar gut versorgt, aber nicht gefördert. Dazu gehört, dass Herz und Herz sich verbinden. Also es wirkt hier quasi sowas wie ein unsichtbarer Faktor mit, der zur günstigen Vernetzung im Gehirn beiträgt. Und dieser unsichtbare Faktor ist der der herzlichen und Herzensbeziehung, der Verlässlichkeit, die das Kleinstkind empfindet und spürt. Dieser Mensch ist immer für mich da. Ähnlich verhält es sich auch mit der Liebe Gottes und dem Wirken des Heiligen Geistes zu uns. Das ist ja auch so eine unsichtbare Verbindung. Wir haben das eben schon gehört. Heiliger Geist vielleicht ein bisschen fremd für uns. Wer ist denn? Den kann man nicht sehen. Na gut, Gott kann man auch nicht sehen, aber doch immerhin hat man so ein Bild vom Vater Gott vielleicht. Das kann man sich noch irgendwie vorstellen. Und Jesus von Nazareth auf jeden Fall, der war ja ein Mensch wie wir, aber Heiliger Geist weht irgendwie unsichtbar. Was uns mit dem Heiligen Geist verbindet, ist das, was ein Kleinstkind mit der engsten Bezugsperson verbindet, nämlich, dass Herz und Herz zueinander kommen, dass wir etwas lernen über unbedingte Verlässlichkeit, dass wir dies glauben, weil wir es erfahren. Entscheidend ist nicht, vom Heiligen Geist zu wissen, sondern ihn als beständigen Bezugspunkt in unserem Denken, in unserem Handeln und in unserem Empfinden gegenwärtig zu haben. Gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes knüpfen das nicht an Vorbedingungen. Das ist zum Beispiel eine wesentliche Wirkung des Heiligen Geistes in der Gemeinde Jesu. Liebe ohne Vorbedingung. Das spricht für Verlässlichkeit, denn das heißt, ich bekomme nicht nur, wenn ich mich ordnungsgemäß korrekt verhalte. Und genau das ist die Erfahrung des Kleinstkindes. Das bekommt ja auch nicht nur, wenn es sich ordentlich und korrekt verhält. Im Gegenteil, das bekommt ja sogar, wenn es schreit. Und das ist ja nun nicht immer korrekt. Auf jeden Fall nicht angenehm. Die Gastfreundschaft ist eine der besonders herausgehobenen Formen persönlicher Liebe, die hier erwähnt wird in diesem Text. Und eine andere wird beschrieben, nämlich die Vielfalt unterschiedlicher persönlicher Begabungen. Erwähnt wird hier zum Beispiel die Gabe der helfenden Tat oder die Gabe der Rede. Aber noch einmal zu den Buchhaltern zurück. Vielfach hält sich ja hartnäckig die Angst des Buchhalters, dass dann nichts mehr für uns übrig bleibt. Deswegen komme ich zum Zweiten. Wie ist das, wenn wir dieses Empfinden haben, Mensch, Gemeinde ist ein Ort, wo ich wenig bekomme, aber ganz viel geben muss? Und ich habe die Freude am Geben, ich habe die Freude am Teilen verloren? Ich dachte, hier sei ein Ort, wo ich umhegt, umsorgt, umgeben werde mit allem Guten. Und nun sagt der Petrus, nee, ganz so ist es nicht, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Wir wollen gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes sein, indem wir unsere persönlichen Bedürfnissen gegenüber achtsam sind. Der gute Verwalter kann dies nur sein, ein guter Verwalter, indem er seinen Eigenbedürfnissen gegenüber achtsam ist. Sich selbst auszupowern ist nämlich keine Form christlicher Hingabe. Es ist ungute Haushalterschaft, da es die eigenen Ressourcen verschleißt. Der Heilige Geist, der also mit dir geht, mit dir unterwegs ist, leitet dich an zur Achtsamkeit deinen persönlichen Bedürfnissen gegenüber. Ein auslösender Faktor, weshalb viele Menschen unserer Zeit und ja auch zunehmend in Gemeinden ausbrennen, ist das ungesteuerte Bestreben und Verlangen, immer noch mehr zu tun und noch mehr zu schaffen. Also die Arbeit und das Engagement wird überwertig. Und Hintergrund sind oftmals die nicht empfundenen persönlichen Bedürfnisse, so die eine Art Hunger in uns entstehen lassen. Und diese innere Leere, der leere Tank der Seele, der wird dann mit Arbeit zugestopft. Und das vertreibt kurzzeitig das Gefühl der inneren Leere, schadet aber langfristig der Gesundheit. Aber der Heilige Geist ist daran interessiert, dass du langfristig dauerhaft mit ihm unterwegs bist, dass du immer wieder aus der Ressource seiner Kraft herausschöpfst. Sein Anliegen ist nicht, dass du dich völlig verausgabst, bist platt, liegst am Boden und dann sagt er, gut gemacht. Ist der Tank der Seele leer und wir stopfen ihn dann mit Arbeit zu, dann wirkt das wie so ein Schokoriegel. Vielleicht kennt ihr das, wenn du richtig Heißhunger hast, hast aber nichts zur Hand, dann rettet dich ein Schokoriegel. Schokolade ist was Großartiges. Irgendwas Süßes einwerfen und erstmal hast du Ruhe in deinem Magen. Ist zwar nicht viel drin, aber die Wirkung ist hervorragend. Ein Schokoriegel auf leeren Magen gegessen beruhigt. Das ruft nämlich ein sehr kurzfristiges Sättigungsgefühl hervor. Aber eben ein Sättigungsgefühl. Doch bereits nach einer ganz kurzen Zeit ist der Hunger dann stärker da denn je. Denn in Wahrheit wurde der Magen um etwas betrogen, nämlich um das betrogen, was er wirklich braucht, Nahrung. Mit dem Schokoriegel wurde er abgefertigt. Und so ist es mit übermäßiger Arbeit für die Seele. Der Heilige Geist leitet uns zur Achtsamkeit unserer persönlichen Bedürfnisse gegenüber an. Versorgt uns nicht mit einem Schokoriegel und sagt, arbeite und dann bist du momentan glücklich, sondern der Heilige Geist fordert uns auf und sagt, sieh nach dem, was deine Leere ausmacht, was du wirklich bedarfst. Bei zu hohen Ausgaben und zu viel Engagement lohnt sich also die Frage, was ich denn damit erreichen möchte, was denn also mein eigentlich Bedürfnis ist, und zwar jenseits des definierten Ziels. Also welches innere Bedürfnis meldet sich da bei mir, das durch die Arbeit nicht befriedigt wird, sondern nur betäubt? Das kann sein, ich wünsche mir Zuwendung. Das ist ein wichtiges menschliches Bedürfnis. Oder ich wünsche mir Lob. Auch das ist ein menschliches Bedürfnis. Ich möchte Einfluss haben. Ich möchte etwas gelten. Oder auch das ist ein Bedürfnis. Ich weiß, ich bin kompetenter und fähiger als all die anderen, aber ich habe das Gefühl, ich werde immer wieder übersehen. Ich habe also das Bedürfnis nach gerechter Behandlung, nach angemessener Beachtung. Ich suche Anerkennung, ich möchte etwas gelten, ich möchte mich beweisen in meinen Fähigkeiten, etwas schaffen, das es noch nicht gibt. Ich möchte erfolgreich sein. Vielleicht auch, ich möchte mich ablenken, ich möchte vergessen durch die Arbeit. Das Verhältnis also innerer Bedürfnisse zu dem, wie wir arbeiten und was wir tun, das ist sehr eng, dieses Geflecht. Und darauf Acht zu geben, ist entscheidend, damit wir uns nicht völlig verausgaben. Denn wenn wir unser Eigenbedürfnis nicht kennen, das ständig nur vertrösten, dann bleibt die Seele leer, ungesättigt, billig abgespeist, bleiben wir betrogen zurück. Wir wollen gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes sein, indem wir unsere Ansprüche anderen gegenüber zurückschrauben. Von dem gerade Gehörten kommen manche auf die Idee, naja, wenn andere sind also dafür verantwortlich, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, du bist dafür verantwortlich. Deine Eigenbedürfnisse überhaupt wahrzunehmen und zu begreifen. Denn sonst kommt es genau dazu, dass wir sagen, du sorge dafür, dass ich glücklich bin. Die eigenen Ansprüche anderen gegenüber zurückschrauben, hat ebenfalls etwas mit der Sättigung der eigenen Seele zu tun, mit dem Aufmerken auf die eigenen Bedürfnisse. Denn wenn die Ansprüche anderen gegenüber ständig wachsen, empfinde ich offensichtlich einen zunehmenden Mangel und ich bin überzeugt davon, dass ich ihn selber nicht ausfüllen kann. Die Frage aber ist, ob der wirklich von den anderen gestillt werden kann oder ob er mich darauf hinweist, mehr auch auf das zu sehen, was ich mir selber vorenthalte. Oder vielleicht mal den Gedanken zu wagen, dass wir ja in der Gemeinde und miteinander gemeinsam unterwegs sind, dass es zu einem Austausch, zu einem Hin und Her der Gaben und Möglichkeiten kommt. In der Notsituation der verfolgten Gemeinde heißt es bei Petrus beachtenswerterweise nicht, die Gemeinde solle sich um jeden Einzelnen kümmern. Das wäre doch irgendwie naheliegend. Schwierige Situation. Und dann sagt der Petrus, nun kümmert euch um jeden Einzelnen. Ich glaube, das wäre so etwas, was uns sofort einfallen würde. In der Gemeinde kümmert euch mal um den Einzelnen, um jeden Einzelnen. Aber wer sollte in einer Gemeinde jeder Einzelne sein, um den man sich kümmern soll? Es bist nicht nur du, es ist auch der andere, dieser Einzelne. Es ist aber auch nicht nur der andere, es bist auch du. Jeder von uns hat gleichberechtigte Bedürfnisse und den Wunsch nach Zuwendung. Und deshalb ist die Gemeinde kein Zwei- oder Drei-Klassensystem, in dem es auf der einen Seite die Könige und Herrscher gibt oder Königinnen. Die müssen nichts tun, denn sie sind eben ganz oben in der Nahrungskette. Und dann gibt es die Arbeiter, das ist so die breite Masse des tätigen Volkes, die immer weniger werden, weil immer mehr umfallen. Und dann gibt es solche, denen geht es so ähnlich wie den Königen, nur auf der anderen Seite, die sagen, ja, ich kann ja gar nichts und also tue ich auch nichts. Dieses Drei-Klassen-System ist zwar verbreitet, aber es ist untauglich für gesunde Gemeinde und es ist nicht im Sinne des Geistes Gottes. Der Einzelne, das macht Petrus deutlich, wird nur in einer lebensfähigen Gemeinde, die hier, wie gesagt, in einer Krise steckt, die bedroht ist von außen, diese Gemeinde wird nur lebensfähig bleiben, wenn der eine den anderen trägt, wenn er selber mitträgt. Nur dann wird seine Hoffnung auf Christus bleiben können. Nur so wird Glaube bleiben. Wir wollen gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes sein, schließlich indem wir echtes Dienen einüben. Gute Verwalter, so hatte ich gesagt, sind keine Buchhalter, sondern sind solche, die die Liebe bewahren und vermehren. Und die sich in der Gnade Gottes üben, nämlich in dieser Bereitschaft zu lieben, ohne Vorbedingung, sich zuzuwenden, ohne dafür etwas zu verlangen, an Gegenleistung oder Rücklauf. Gute Verwalter sind aber auch Menschen, die wissen, dass sie eigene Bedürfnisse haben und dass sie diese nicht verleugnen dürfen. Und jetzt sagt Petrus etwas ganz Spannendes, finde ich. Er sagt nämlich, die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Sagt Petrus also, gut, hier gibt's ein Schuldkonto und dann gibt es die guten Taten und das wird jetzt irgendwie miteinander verrechnet. Dann werden wir ja wieder in so einem Leistungskatalog denken. Was Schlechtes, was Gutes gleicht sich aus, neutral, super. Das würde aber auch bedeuten, ich kann im Vieltun Punkte sammeln, dann bin ich ein guter Christ, wenig Punkte, schlechter Christ. Aber das ist nicht Gnade Gottes. Wir hatten ja gehört, es geht um Liebe und verdienter Zuwendung. Petrus sagt, die Liebe deckt viele Sünden zu. Das ist etwas, was wir alle kennen, glaube ich, dem wir alle persönlich schon begegnet sind und auch das selber schon getan haben. Denn wir alle sind schon an anderen Menschen schuldig geworden, indem wir ihnen gegenüber etwas versäumt haben, indem wir uns ungerecht verhalten haben. Und wir alle haben das auch selbst schon erfahren, dass andere etwas an uns versäumt haben oder uns ungerecht begegnet sind. Das können wir mit der Liebe nicht ungeschehen machen, was wir versäumten. Aber wir können es mit Liebe lindern und zudecken. Schuld können wir nicht abtragen, aber wir können der Schuld Gutes entgegensetzen. Und dazu sendet uns der Heilige Geist in diese Welt. Er stattet uns mit seinen Gaben aus, damit wir Liebe leben, um Sünde zuzudecken. Nicht ungeschehen machen, aber lindern, heilen. Das ist die Aufgabe, die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben, im eigenen und für anderen. Neben Liebe und Gastfreundschaft, hatte ich schon gesagt, werden andere Gaben genannt. Und so sind wir alle eingeladen, darüber nachzudenken, was kann ich denn tun, um mit Liebe Gutes zu bewirken. Interessant ist, dass es meist in unserem Leben Menschen gibt, die uns ziemlich mitgespielt haben. Sehr viele Menschen haben so etwas erlebt. Und dann ist es so, es genügt in der Regel einen einzigen Menschen, der uns ganz positiv begegnet, der uns aufwertet, der uns unterstützt, der an uns glaubt. Und diese Erfahrung macht uns ungemein stark. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Bei Petrus übertragen auf uns bedeutet das einfach die Erkenntnis, dass es wir als Menschen eine enorme Kraft haben, unsere Seele eine enorme Kraft hat, durch die erfahrene Zuwendung eines Menschen zu heilen. Es bedarf dazu nicht immer eines genauen Ausgleichs. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, du hast eine Menge an Schlechtem erfahren, aber da war vielleicht ein Mensch, der sich dir ganz besonders zugewandt hat. Und genau diese Erfahrung ist für dich entscheidend gewesen, dass du heute hier bist, dass du mit dem Leben klarkommst, dass du deine eigenen Ressourcen entdeckt hast. Und das finde ich großartig. Das ist die Wirkung der Liebe. Da macht es nicht die Masse, sondern es kommt auf dich an, es kommt auf mich an, auf uns, dass wir es vielleicht nur einem Menschen von Herzen her geben, was er benötigt. Herzensverbindung ist das Entscheidende. Echtes Dienen wollen wir einüben. Auch das ist Pfingstbotschaft, weil uns der Geist Gottes dazu sendet. So hat es uns Jesus vorgelebt und so feiern wir es ja im Abendmahl. Das ist ja genau das Zeichen dafür, dass sich Jesus gegeben hat in seiner Gnade unverdiente Zuwendung der Liebe Gottes. Brot und Wein sind dafür das Symbol. Wenn wir also jetzt das Abendmahl feiern, dann dürfen wir den Text einmal hören, den der Apostel Paulus zur Einsetzung der Mahlfeier geschrieben hat im Korintherbrief. Und da ist der Zusammenhang nämlich auch der, dass es um das Thema Liebe geht. Und damals waren die Leute in Korinth nicht sehr liebevoll miteinander, denn die einen hungerten und die anderen aßen sich satt. Und dabei sagten sie, feiern wir das Abendmahl. Super, du hast Hunger, du kriegst aber von meinem Reich gedeckt und dich nichts ab. Bring dir selber was mit. Das war's. Und da sagt Paulus, da kann man nicht das Abendmahl feiern, weil das ist absolut lieblos. Und deswegen lese ich mal diese Einsetzungsworte in Gänze vor und danach haben wir eine Zeit persönlicher Stille, bevor uns dann Tabea in das Abendmahl einführen wird. Zu dieser Mahlfeier, die wir gleich haben werden, sind also alle Menschen eingeladen hier in diesem Raum, die persönlichen Glauben an Jesus Christus haben, die also sagen, ja, von diesem Herrn bin ich angesprochen worden und dem will ich folgen, die auch bereit sind, Liebe zu üben. Eingeladen sind nicht die Perfekten unter uns, dann könnten wir alle sitzen bleiben. Aber eingeladen sind alle, die begriffen haben, dass die Gnade Gottes eine lebensverändernde Kraft in ihrem eigenen Leben ist, zu der wir gerufen sind, allein aus Gnade, unverdienter Zuwendung der Liebe Gottes. Paulus schreibt: Denn ich habe selbst vom Herrn eine Überlieferung empfangen, und die habe ich euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit dem Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut. Tut das immer wieder, so oft ihr aus dem Becher trinkt, zur Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod so lange, bis er wiederkommt. Und deshalb gilt: Wer auf unwürdige Weise das Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, der macht sich schuldig, und zwar am Leib und am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst prüfen. Und nur wenn er besteht, soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne zu beachten, dass es sich um den Leib des Herrn handelt, für den gilt mit diesem Essen und Trinken, spricht er sich selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind schon gestorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht das Urteil über uns sprechen. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung: Wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, damit eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führt. Und nun magst du für dich persönlich darüber nachdenken, was das für dich sein könnte, dieses Zeichen der Lieblosigkeit anderen Menschen gegenüber. Und wenn du es erkennst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst sitzen und sagst: Ich nehme das Abendmahl nicht, weil ich nicht bereit bin, daran irgendwas zu verändern. Oder du sagst: Ich weiß um meine Lieblosigkeit, die bekenne ich Jesus, und ich lasse von dieser Lieblosigkeit ab. Dann bist du herzlich eingeladen zum Mahl. Amen.
Gottesdienst. Ankommen. Innehalten, Gott begegnen, auch in der Stille. Den Luxus dieser Stille wollen wir uns jetzt noch einmal kurz aussetzen, um auf Gott zu hören und seinen Geist wirken zu lassen. Ich werde dann diese Zeit der Stille mit einem kurzen Gebet beenden. Himmlischer Vater, danke, dass wir bei dir willkommen sind und dass du uns immer wieder neu mit deiner Vaterliebe begrüßt. Und wenn wir mit dir reden, finden wir oft nicht die richtigen Worte. Sie reichen nicht aus, um das zu beschreiben, wer, wie und was du wirklich bist. Aber gerade dann, wenn wir keine Worte finden, dürfen wir uns in deine Arme flüchten und uns in dir geborgen wissen. Uns von dir führen und dich fühlen. Du erwartest keine Leistung. Du gibst uns Zeit zum Ausruhen, zum Besinnen und zum Kräfteschöpfen. Danke, Vater, für all das Erlebte in der vergangenen Woche, für die Freude, aber auch den Schmerz und deine Bewahrung auf unseren vielfältigen Wegen, für die Begegnung mit Menschen und den damit verbundenen Herausforderungen. Es ist nicht immer ganz einfach, einander respektvoll zu begegnen und den Grad der Abgrenzung zu finden, ohne sich selbst zu verlieren. Lass nicht zu, dass uns Verletzungen und Enttäuschungen hart werden lassen. Vergib aber auch da, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Unsere Unachtsamkeit und unsere Ansprüche Menschen enttäuscht und abgestoßen haben. Himmlischer Vater, lass uns von dir lernen. Guter Gott, sei bei uns, wenn auch Ängste und Sorgen auf uns einströmen. Gib einem jeden die Kraft, all das zu bewältigen. Sei du bei allem, was wir tun. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir haben zwei Tische, jeweils mit Brot und mit Wein. Und ich möchte euch bitten, gleich über die Seitengänge zu kommen und dann über den Mittelgang wieder zu euren Plätzen zurückzugehen. Ich bitte jetzt auch die beiden zusätzlichen Helfer noch nach vorne zu kommen, die dann den jeweiligen Tisch betreuen.
Jesus Christus lädt uns ein.
Wir sind jetzt fast am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Noch ein paar Informationen zur Veranstaltung. Etliches findet sich auch auf dem Gottesdienstmanuskript auf der Rückseite. Aber auf einige Dinge möchte und muss ich noch gesondert hinweisen. Am Donnerstag, den 31. Mai um 20 Uhr findet im Stern des Nordens oder Stern im Norden ein Gebetstreffen statt. Herzliche Einladung dazu. Wie schon gehört oder jetzt in den letzten Wochen oft erwähnt, feiern wir am nächsten Wochenende das 100-jährige Jubiläum der FEG Dortmund am 2. und am 3. Juni. Es sind viele Aktionen, viele Veranstaltungen geplant. Es geht am Samstagnachmittag los. Wir beteiligen uns am Stadtteilfest Körne blüht auf. Samstagabend gibt es Comedy und Musik und Sonntag natürlich ein Festgottesdienst mit festlichem Beisammensein von 10 bis 16 Uhr. Der Festgottesdienst selber findet anders als gewohnt um 11 Uhr statt. Bitte ladet ein und feiert mit uns. Flyer liegen am Infotisch aus, genauso auch die Karten im Vorverkauf hier für diese Comedy-Gruppe Super 2. Auch Plakate, wer noch welche braucht zum Aufhängen oder Verteilen, liegen dort. Da wir als Gemeinde mit unseren Freunden und den Leuten, die hier vorbeikommen, gerne den ganzen Tag miteinander verbringen möchten, wird auch ein kostenloses Mittagessen angeboten. Ich bin nochmal vom Veranstaltungsteam darauf hingewiesen worden, bitte meldet euch dazu an, dass wir ungefähr einen Überblick haben, wie viele Leute essen wollen. Es gibt auch dort am Infotisch farbige Essensmarken, die dann so ein bisschen durch den Tag leiten. Vielleicht als letztes noch ein Hinweis. Ab Dienstag, den 5. Juni, 19.30 Uhr, findet ein neuer Elementarkurs, ein Glaubensgrundkurs statt, den Rolf Zyrus leiten wird. Auch am Infotisch, diese weißen Briefumschläge, dort sind die Einladungen drin, die Termine, die Themen und die Anmeldung. Wer Lust hat oder Leute kennt, die gerne daran teilnehmen möchte, bitte ladet sie dazu herzlich ein. Wir haben heute viel über Gaben gehört und eine Gemeinde lebt durch vielfältige Gaben und das Verbinden dieser Gaben miteinander. Und ich möchte heute Morgen einfach einmal einen Dank loswerden an alle, die sich immer wieder im Gottesdienst hinter den Kulissen oder auch vorne engagieren. Die Gabe des Wortes, Arne, vielen Dank für deine Worte heute Morgen. Thomas und Sebastian, Dank, Gabe der Technik, vielen Dank, dass ihr immer wieder auch euer Team dort hinten zur Verfügung stellt. Und ganz besonders auch dem Anbetungsteam heute Morgen. Es macht Mut und Freude, euch immer wieder zu sehen und wir freuen uns darüber. Ganz herzlichen Dank. Ja, und wenn du vielleicht oder wenn Sie heute Morgen vielleicht eine leise Stimme in Ihrem Herzen gehört haben, komm zu mir, Mach das endlich fest, was ich schon länger mit dir vorhabe. Ich möchte dir Leben und volles Genüge schenken. Dann gib diesem Wunsch des himmlischen Vaters nach. Übergib ihm dein Leben. Komm zu ihm und erlebe, ja, was du mit ihm erleben kannst. Wenn du das nicht alleine machen möchtest und wenn du jemanden brauchst, mit dem du darüber reden kannst, dann komm nach vorne. Wir werden hier vorne Menschen haben, unser Gebetsteam, die mit dir sind, die mit dir reden, mit dir beten, ja, und diesen Entschluss vielleicht auch mit dir festmachen können. Bevor wir jetzt auseinandergehen, wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen und ich möchte euch noch einmal kurz bitten, dazu aufzustehen. Herr, wir leben in dieser Welt und hier in dieser Stadt. Segne uns. Du schickst uns in die Welt. Behüte uns. Du gibst uns Gaben, Aufgaben und Verantwortung. Lass über allem dein Angesicht leuchten. Wir versagen oft. Sei uns gnädig und vergib uns unsere Schuld. Wir fühlen uns oft allein. Erhebe dein Angesicht über uns. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Pfingstsonntag.